Songpoeten, der Podcast.
Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Hier sind wieder die Songpoeten und heute wieder ein ganz besonderer Gast bei uns hier im Studio, nämlich Leon Christoph Alexander Weber alias LCAW oder LCAW oder
ja, danke für die ausführliche Introduction da.
Es gibt bestimmt auch, viele Leute fragen sich doch bestimmt, wie dieser Künstlername genau ausgesprochen wird, oder?
Immer. Also es ist, wir haben uns dann auch Gedanken drüber gemacht, weil das haben wir am Anfang ausgelassen, uns Gedanken zu machen, wie man das denn ausspricht, als der Name ausgesucht wurde. Ja. Ich meine, als ich den ausgesucht habe, war ich auch noch ganz alleine in meinem Team sozusagen und dachte so, ja, hey, lass mal Musik machen und wir nennen uns LCAW. Und dann hat sich das erst im Laufe entwickelt, dass eben die Deutschen sagen LCAW, die Amerikaner halt LCAW, Franzosen LCAW, also jeder hat so, kann es in seiner Heimatsprache, irgendwie in seiner Muttersprache aussprechen. Aber vielleicht hat man dadurch ja einen direkteren Bezug zu den Leuten auch.
Ich habe mich immer gefragt, ob es auch welche so in Amerika oder so gibt, die sagen Elcor.
gibt's auch anscheinend. Also es gibt, man kann es aussprechen, wie man möchte. Ich habe mich da jetzt nicht so drauf fixiert, dass mir das wichtig wäre, wie man es ausspricht. Ja. Das ist für mich ein Name, der eher visuell arbeitet und der auch irgendwie eine Bedeutung hat, was vielleicht nicht ganz, ich fand es schön, dass er halt irgendwie doch da was dahinter steckt auch.
Ja. Erstmal schön, dass du da bist, dass du bei uns bist.
Danke für die Einladung.
Wir wollen mal ein bisschen so gucken, wie so dein Werdegang war. Du bist 93 geboren, 93, 94?
94.
94 geboren, in München wahrscheinlich, nehme ich mal an.
Ganz genau.
Und ich habe gelesen, da gab es unterschiedliche Angaben. In einem Text stand, deine Mutter sei Klavierlehrerin. Dann habe ich aber irgendwo gelesen, deine Mutter ist Professorin an der Musikhochschule Graz.
Ja, ich habe eine sehr motivierte Mutter, könnte man sagen. Also das war, sie hat Klavier studiert tatsächlich in München auch. Ja. Ist von Bremen nach München zum Studium, hat dort auch meinen Vater dann kennengelernt und hat es dann aber nicht darauf angelegt, auch eine tatsächliche Solo-Karriere auf dem Klavier zu bestreben, sondern ist dann eben, hat einen aus Assistenzjobs sehr lange gehabt an der Uni München und eben auch Klavierunterricht gegeben und hat an einer Stiftung gearbeitet in München und sehr viel eben auch junge Leute unterrichtet, sehr viel talentierte Kinder aufgegriffen und denen halt auf ihre eigene Methode. Sie hatte eine ganz bestimmte Methode, wie sie Kindern das Musikleben lieben, das Musiklieben lehrt, könnte man sagen. Ja, und dann erst im Verlauf kam es halt, dass sie dann ihre Doktorarbeit noch geschrieben hat, relativ spät, könnte man sagen. Ich meine, da waren ja alle drei Kinder schon da, also drei Kinder, zwei, drei Jobs, dann noch die Doktorarbeit und dann halt hingearbeitet und dann halt mit, ich will es ihr Alter nicht verraten, aber spät die Professur noch bekommen in Graz für Musikpädagogik, ja, an der Kunstuni. Ja.
Das ist ja toll. Und dann, aber als du klein warst, also als du zwei warst, habe ich gelesen, hast du oder hat sie angefangen, dir Klavier beizubringen.
Genau, obwohl sie mich da jetzt schon nach dem letzten Interview angerufen hat, ganz panisch, so du kannst doch nicht erzählen, dass du Unterricht bekommen hast. weil es eben ihr so wichtig ist, dass wir nicht Unterricht bekommen haben mit zwei Jahren, sondern dass wir musiziert haben. Das heißt, sie hat uns wirklich von Anfang an versucht, die Musik so nahe wie möglich zu bringen auf einer emotionalen Ebene und nicht auf einer, wie es halt bei vielen Eltern ist, dass sie Talent entdecken und dann Druck aufgebaut wird und du musst jetzt der nächste, weiß nicht was, Star werden.
Ja. Richard Kleidermann.
Genau, oder was auch immer. Und das heißt, da gibt es auch viele Videos. Mein Vater hat da sehr gerne gefilmt, wie wir halt einfach da auch Quatschstunden machen. Ich meine, ich war zwei Jahre alt. Ja. Ich war, glaube ich, damals noch ziemlich frech auch. Und das hieß dann halt einfach Quatschstunden. Aber dadurch kriegt man halt oder bekommt man ganz früh so eine emotionale Bindung auch zur Musik und zum Musizieren. Und das kann dann auch alles sein. Also ich habe dann irgendwie zwei Drumsticks mir selbst gebastelt und auf dem Boden rumgehämmert, während meine Mutter dann halt Klavier gespielt hat. Also so sah der Klavierunterricht auch mal aus. Oder man hört sich ein Stück an und malt dann irgendwie, was man hört oder was man fühlt. Und das ist auch schön, dann immer diese, ich habe diese Videos erst vor kurzem wiedergesehen, zum ersten Mal seit langem. Und da ist mir auch überhaupt klar geworden, so was da eigentlich versucht wurde. Ja. Und dass es tatsächlich auch Spuren hinterlassen hat, weil eben diese Leidenschaft nie weggegangen ist für Musik. Und auch als es dann weiterging natürlich, ich meine, ich habe jetzt, meine Unterrichtsstunden haben nicht dann auch noch mit 16 daraus bestanden, dass ich mit irgendwelchen Sticks auf dem Boden gehämmert habe und Bilder gemalt habe, sondern es wurde dann natürlich auch ernst. Und ich habe dann auch andere Lehrer gehabt, einfach um auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich hätte natürlich bei meiner Mutter weitermachen können, aber ich habe dann ja auch mit Cello-Unterricht angefangen und hatte da dann auch tolle Lehrer, wirklich Lehrer, die sehr angesehen waren, und habe da meine Eltern auch keine Kosten oder Mühen gespart, um mir da den bestmöglichen Unterricht beschaffen zu können. Ja. Aber da wurde es dann natürlich ein bisschen anders. Da hieß es dann so, ja, und hier hast du deine Aufgaben und üb die jetzt und nächste Woche will ich Ergebnisse sehen. Da kam es dann halt so, da ist so ein bisschen der Druck dann erhöht worden. Auch mein erster Klavierlehrer, da war ich, glaube ich, bei meiner ersten Klavierstunde 4 oder 5 Jahre alt. Ja. Und der meinte dann, ja, wir müssen jetzt Noten lesen lernen und vielleicht steckt da ja das Jahrhunderttalent und schauen wir mal, und der muss jetzt und Vollgas. Genau, und das hat dann halt einfach nicht so funktioniert, wie mein Lehrer sich das damals vorgestellt hat. Ich meine, meine Schwestern sind ja auch schon ein bisschen älter, die haben den gleichen Werdegang schon durchgemacht in Deutschland. Das gibt ja dieses schöne System eben, dass die Leute jung anfangen können. Und dann gibt es bestimmte Etappen, wo alle klassischen Jungmusiker eigentlich durchgehen. Da gibt es Jungmusiziert, diesen Wettbewerb, wo die Leute in mittlerweile endlosen Kategorien fast schon antreten können für klassische Musik, aber es geht auch bis Musical hin mittlerweile. Und dann gibt es Jugendorchester, Jugendprojekte, ganz viele engagierte Musiker, die auch diese Projekte ins Leben rufen. Ich habe da auch bei ganz vielen mitgemacht. Ich habe da mit dem Ballett vom Jugendballett vom Münchner Staatsballett, glaube ich, war das damals. Und einem Streicherensemble haben wir 4 Jahreszeiten aufgeführt. Ja. Und sind damit auch getourt, und da habe ich meine ersten Gagen für Konzerte bekommen. Das war alles natürlich ganz aufregend. Oder ich habe dann Kammermusikkurse gemacht, wo ich auf den äußeren Hybriden war, also ganz draußen in Schottland, wo man dann für 2 Wochen ist und mit anderen Musikern einfach in einem Haus eingeschlossen ist und musiziert, und habe im Bundesjugendorchester gespielt, was auch eine tolle Erfahrung war. Da waren wir auf Tour mit 120 Musikern durch Deutschland, Italien, Slowenien und haben tolle Projekte gespielt, auch richtig anspruchsvolles Repertoire dann. Genau, also jetzt mal hier so ein paar Etappen halt, wo es bei mir angefangen hat.
Na, super. Ist das denn, also du hast 2 ältere Schwestern, glaube ich, ne?
Ganz genau.
Und die auch beide jetzt immer noch professionell klassische Musik spielen. Was spielen die für Instrumente? Weiß ich nicht.
Immer noch ist gut. die Älteste spielt Geige, die Jüngere spielt Bratsche. Ja. Die sind halt sehr nah aneinander zeitlich. Also zwischen denen liegen nur irgendwie 7, ich weiß nicht. Sie sind auf jeden Fall sehr nah aneinander aufgewachsen. Mhm. Das sind wie Zwillinge, könnte man sagen. Die waren auch früher unzertrennlich, sind sie immer noch. Ja. Und ich kam dann halt 7 Jahre später. Das heißt, die haben auch die gleichen Etappen wie ich dann vor mir halt schon durchgemacht. Jungmusiziert geworden, Bundesjugendorchester gespielt. Dann waren sie auch im Gustav-Mahler-Orchester, was eine Art Studentenorchester ist, aber auch Top-Niveau. Und das ist dann eben international. Und ja, und dann haben die es halt auch noch weiter getrieben und haben es halt das Instrument studiert mit Bachelor und Master, beziehungsweise die mittlere Schwester hat das Studium dann nicht abgeschlossen, weil sie dann einen Job bekommen hat. Ja. Und die ist jetzt beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Oh, also auch sehr gut untergekommen und wird da auch noch ein bisschen länger klassische Musik machen, und die Älteste ist da auch auf dem besten Weg dahin.
Ja. Und wie ist das, wie bist du denn dann vom Klavier zum Cello? Wieso hast du dann gedacht, das Cello ist jetzt interessanter?
Ich meine, ich müsste da mein 5-jähriges Ich fragen wahrscheinlich, was da der genaue Gedankengang dahinter war. Also meine Theorie war immer, dass ich ein Instrument spielen wollte, was ausschaut wie das von meinen Schwestern, aber größer ist. Und da war Cello auf jeden Fall die naheliegendste Option, würde ich mal sagen. Ja. Ich weiß nicht, warum ich weg vom Klavier bin, weil ich eigentlich das Klavierspiel auch liebe und das dann auch autodidaktisch weitergelernt habe, bis heute. Ja. Also ich hatte nur noch ein halbes Jahr Unterricht seit meinem 6., 7. Lebensjahr. Habe es aber trotzdem immer weitergemacht und auch viele Fortschritte gemacht und spiele auch mittlerweile schwieriges Repertoire, aber das Hauptinstrument war dann Cello und da war einfach eine Verbindung da von Anfang an und wir haben ja auch sehr viel klassische Musik immer schon beim Erwachsenwerden gehört. Das war einfach ständig Thema, es ging um nichts anderes, auch beim Tisch läuft halt, beim Abendessen läuft klassische Musik und das war irgendwie so, dass meine Mutter halt auch das Cello geliebt hat und auch als sie schwanger war, hat sie anscheinend die Bach-Suiten von Bach natürlich, ja. fürs Cello Schleife gehört und ich kann es jetzt nicht, das müsste wahrscheinlich ein Wissenschaftler dann nochmal bestätigen, ob das einen Impact hinterlassen hat, aber ich habe die Bach-Suiten dann auch jahrelang gespielt, auch sehr intensiv gespielt und eine sehr tiefe Bindung dazu aufgebaut. Und das Cello ist einfach ein wahnsinnig schönes Instrument und es hat mir einfach gelegen. Ich meine, ich hätte es ja auch ausprobieren können und es hätte katastrophal schief gehen können. Ja. Ist es aber nicht. Und ich hatte ja auch vor, das dann eigentlich weiterzuführen und Cello zu studieren und bei der klassischen Musik zu bleiben, bevor dann halt so ein kleiner Seitensprung kam.
Ja, das finde ich, da können wir direkt mal einhaken. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Wie bist du denn, oder wie fing das an, dass du irgendwie auch gesagt hast, naja, es muss ja nicht immer irgendwie den ganzen Tag nur Klassik sein, sondern klar, also andere Musik würde dich ja schon auch immer interessiert haben, aber wie kam es dazu, dass du gedacht hast, ich will da selber auch mal so ein bisschen die machen, das mal ausprobieren so?
Also das Interesse war auf jeden Fall schon immer da, auch für klassische Musik zu komponieren, das Interesse war da. Ich meine, es ist halt nicht so, dass man sich hinsetzt und auf einmal irgendwie perfekte klassische Stücke komponiert. Das ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller. Und ich war natürlich auch mit vielen Freunden irgendwie unterwegs, die dann selbst auch Musik gemacht haben, die in Bands gespielt haben und die auch schon elektronische Musik produziert haben, recht früh. Also als wir dann so 16, 17 waren, ging das los, dass sie halt angefangen haben aufzulegen und Techno zu produzieren. Ja. Und ich konnte da halt nie so wirklich ein Teil von einem gewissen Freundeskreis sein, weil ich halt mit dem Cello auf Tournee gegangen bin, aber halt mit dem Orchester und nicht so wirklich den Anschluss hatte zur elektronischen Musik, obwohl ich total fasziniert davon war, was sie irgendwie gemacht haben. Ja. Und angefangen hat es dann, ich war auf einem Austausch in Amerika, da bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen mit so einer Software. Die haben uns damals in einer Klasse, haben sie uns Pro Tools gezeigt, wo ich halt überhaupt nicht durchgeblickt habe.
Ja, es war in der Schule oder was? In der normalen Schule?
Es war in der normalen Schule.
Das ist ja krass. Ja.
Die haben da ja ein bisschen anderes Schulsystem, wo man sich die Klassen selbst aussuchen kann und ich habe dann halt erstmal schön Mathe abgewählt und Sound Engineering hieß die Klasse damals. Und der hat uns halt versucht, irgendwie die technische Seite von Musik näher zu bringen und uns halt völlig überfordert, weil so eine Software halt extrem kompliziert ist. Und das war erstmal so, okay, damit will ich nichts zu tun haben. Aber es war der erste Kontaktpunkt. Und ich meine, dann hat man halt auf dem Handy, glaube ich, hatte ich so eine App, mit der man irgendwie so elektronische Musik erstellen konnte und es klang furchtbar. Aber ich habe es dann irgendwann geschafft, aus diesem Ding, ich will jetzt nicht sagen super Musik, aber halt irgendwas rauszuholen, was halt doch irgendwie gar nicht so schlecht war. Und dachte da halt schon irgendwie, ja, das macht irgendwie total Spaß, da irgendwie diese Software herauszufordern und zu schauen, was da irgendwie durch Manipulation von Sound und Sounddesign geht. Ja. Und so richtig angefangen habe ich dann erst mit 18 und das ging dann alles auch ziemlich rasend schnell, könnte man sagen. Also ich habe dann mir diese Software geholt, die heißt Ableton, die ich auch bis heute benutze. Und ich hatte sie ganze 4 Tage, bis ich meinen ersten Remix produziert habe. Und ich meine, es war jetzt kein Meisterwerk der Technik, dieser Remix. Ich hatte den, wie gesagt, 4 Tage diese Software und habe halt mir ein Stück vorgenommen von Daughter damals, das hieß Run. Und gar nicht die offizielle Version, sondern die B-Side-Version, die irgendwie akustisch, irgendwie nur mit Gitarre und Gesang war. Die ich irgendwie sehr ansprechend fand, wo ich aber dachte, vielleicht kann man da ja noch irgendwie was draus machen. Ich meine, auch ein sehr guter Freund von mir hat damals auch Remixe gemacht eben und damit auf Soundcloud Erfolg gehabt, irgendwie dann 250 Likes und alle haben ihn wie ein Gott gefeiert und ich dachte mir so, ja, vielleicht kann man das ja auch irgendwie und ja. So viel hat er ja nicht gemacht. Also hat natürlich schon einen coolen Remix draus gemacht und dann habe ich mich da eben dran gesetzt an dieses Stück und habe das halt, was mir damals möglich war, habe ich gemacht mit einem neuen Drum-Pattern irgendwie und mit Filtern rumgespielt und Teile hier hingeschnitten, Teile da weggeschnitten. Ich glaube, der Knackpunkt war, dass ich, zu der Zeit haben viele Produzenten an den Anfang von ihren Stücken als Intro, haben sie irgendwelche so Reden genommen. Also Martin Luther King war natürlich überall dabei, so dass die Stücke halt mit sowas anfangen. Und ich dachte so, ja, ist gar nicht so uncool irgendwie. Was kann man da denn noch machen? Und bin dann halt auf so eine Website, freesounds.org oder so, wo man sich halt irgendwelche Sounds runterladen kann. Und habe halt, keine Ahnung, was für Schlagwörter ich da eingegeben habe. Aber es war dann halt, dass ich bei dieser afrikanischen oder spanischen oder ecuadorianischen, ich glaube, es war Ecuador, so eine Rede am Lagerfeuer, irgendein Typ, der halt darüber redet, dass Ecuador mehr als nur eine Kultur ist. Oder ich weiß gar nicht mehr genau den Wortlaut. Ich wusste damals überhaupt nicht, was er gesagt hat. Aber trotzdem, die ersten 30 Sekunden von dem Remix habe ich diese Rede ablaufen lassen. Und das hat halt keiner geschnallt. Und nicht ohne Grund, weil ich habe es auch selbst nicht geschnallt. Es klang einfach nur irgendwie cool. Und habe diesen Remix dann halt auch direkt als LCRW-Remix oder LCAW-Remix auf Soundcloud gepostet an meine 15 Follower, wovon bin ich mir ziemlich sicher, alle 15 irgendwie
Kumpels,
nee, Roboter oder Fakes. Ah, okay, ich habe das ja nicht. Bots, ja, total. und habe das halt gepostet und mich dann über die ersten 20 Plays innerhalb von 24 Stunden gefreut. Aber dann nach 25 Stunden kam eine Nachricht. Und zwar kam dann die Nachricht irgendwie, hey, ich heiße Olivier und ich führe einen YouTube-Kanal, der heißt The Sound You Need. Darf ich deinen Remix hochladen? Und ich dachte so, okay, keine Ahnung, der Track gehört bin ich. Ich meine, ich habe da natürlich keine Rechte dran, das war eine Grauzone auf jeden Fall. Habe ich ja gesagt so, mach was du willst. Und dann hat er den eben hochgeladen auf dieser Plattform und ich habe mir das dann auch erst im Nachhinein angeschaut, was das überhaupt war für ein Kanal. Und es war eben genau dieses Jahr 2013, wir benutzen halbnackte Frauen als Hintergrund und Sonnenuntergänge und halt diese melancholische Musik, also Indie-Musik, die mit Beats unterlegt ist. Ja. Und damals hatte der Kanal 5000 Abonnenten. Also relativ klein. Ich dachte damals, der wäre riesig, aber das ist trotzdem kein Vergleich zu dem, was es heute ist. Dieser Kanal hat heute 4,7 Millionen Follower.
Geil.
Und ich war halt dann unter den Top 10 Uploads für 2 Jahre. Der Remix hatte 15 Millionen Aufrufe.
Boah, krass.
War bei, glaube ich, 50.000 Plays am Tag oder 80.000 Plays am Tag. Der ist hochgeschossen wie eine Rakete. Auch dieser Kanal und das war ein bisschen schwer zu begreifen, was da so genau passiert, weil ich habe dann auch Mixtapes gemacht und weiter Remixe gemacht und dann hatte ich dieses Mixtape, das habe ich irgendwie Don't Worry, Be Happy genannt und als Intro halt den Klassiker. Und das ist halt dann auch auf einem anderen Kanal auch wieder hochgeschossen und ist mittlerweile bei 20 Millionen Aufrufen und es ist halt genau die Zeit gewesen, wo Namen entstanden sind, wie Kaigo, wie Felix Yen, Lost Frequencies, Robin Schulz, Sam Feld, Klingont. Das waren damals Leute wie ich. Also wir haben alle gemeinsam angefangen, wir haben unsere ersten Shows zusammengespielt. Also wir waren da wirklich so die erste Welle von diesem neuen Deep House Sound.
Also zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Aber sowas von. nicht geplant. Das war dann eher so, dass ich halt dann weitergemacht habe mit den Remixen und dass sich auch so eine eigene Stilistik schon entwickelt hat. Ja. Ich habe dann ja weitergemacht mit London Grammar und dann kamen ja die offiziellen Remix-Anfragen von Parov Stelar bis Zoo und Rufus und wirklich viele, viele Musiker, die ich auch schon davor irgendwie gehört habe, gekannt habe, bewundert habe. Mhm. Wo das alles so schwer zu greifen war und dann kommt halt die Industrie irgendwann auf einen zu, bevor man selbst auf sie zugehen kann.
Aber nochmal ganz kurz, also du hast es dann da hochgeladen auf Soundcloud, wie gesagt, hast dich gefreut über die, ja, über die 20 Plays und so. Dann ein paar Tage später wird das auf einem YouTube-Channel geteilt und plötzlich explodieren die Zahlen. Was hast du denn da im ersten Moment gedacht, als du plötzlich so riesen Plays für deinen Remix hattest, du hattest das Programm gerade 4 Tage lang irgendwie so?
Ich bin zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, Leute, das ist Plan A. Ungelogen.
Und die so, alles klar.
Ungelogen. Ich bin hingegangen und ich habe da irgendwie direkt Potenzial gesehen, weil es war nicht natürlich, dass da so ein Interesse bestand. Ja. Da muss irgendwas, war mir ziemlich sicher, dass da irgendwas dahinter steckt. Und da kamen ja eben auch die DJ-Anfragen, obwohl ich ja noch nie aufgelegt hatte. Ich wurde für meinen ersten Gig in Belgien gebucht vor 2000 Leuten, ohne auch nur einmal das Deck von einem DJ-Set berührt zu haben.
Ja. Da habe ich auch gelesen, da hast du gesagt, du hättest das dann gemacht, weil du gedacht, ja, so, wie schwer kann das sein?
Ja, ich habe es ja mit den Mixtapes habe ich es ja auch schon irgendwie geschafft und das Konzept ist ja auch irgendwie, das liegt mir ja sehr, Stücke zu mischen, das ist eine meiner Stärken irgendwie und ich dachte halt so technisch, was, die finden das alle so lächerlich, dass sie nur Knöpfe drücken, dann gehen wir dahin und drücken nur Knöpfe. Ich habe mich auch nicht geschämt, weil ich keine Gage für den Auftritt bekommen habe. Es war halt, wir erstatten dir Fahrtkosten und machen Promo und Unterkunft und du hast eine geile Zeit. Ja. Und ich dachte mir halt, ja, okay, dafür, dass ich einfach überhaupt kein Wissen über das Auflegen habe, ist es ein fairer Deal. Ja. Die wissen ja wahrscheinlich auch noch nicht, was sie da eigentlich erwartet. Genau, und ich habe halt dann schon einen Kumpel mitgenommen, der, über den ich auch damals die Remix so nahegebracht bekommen habe. Wir haben das am Anfang sehr viel auch gemeinsam gemacht, das Auflegen, also nicht die Remix, aber das Auflegen eben. Und sind dann da nach Belgien und haben unseren ersten Festival-Gig gerockt, beziehungsweise verbockt. Aber es war trotzdem eine Riesenparty, die lustige Stimmung und wir haben dann letztendlich noch andere DJs gefunden, die mitmachen und die uns dann technisch noch mal ein bisschen unter die Arme greifen.
Ja, sehr gut.
Und mittlerweile ist es natürlich was ganz anderes.
Und dann, ja, also du hast dann gesagt, du bist dann zu deinen Eltern gesagt, das ist Plan A. Aber ich habe dann auch gelesen, dass deine Eltern gesagt haben, aber wäre schon schön, wenn du erstmal noch was Ordentliches lernst, bevor du da jetzt voll drauf abgehst.
Das ist die nette Umwandlung davon, was sie tatsächlich gesagt haben. Ich meine, wenn man da hingeht, ich habe dann für die ersten DJ-Gigs kam halt schon auch ein bisschen Geld rein, so 150, 200 Euro ganz am Anfang, so für die allerersten. Und ich habe dann halt sogar ein Essen arrangiert, dass wir gehen Pizza essen und ich muss euch was sagen, das war schon sehr, ich habe das sehr ernst gemeint, damals schon. Ja. Und die erste Reaktion war natürlich erstmal so Vogel zeigen und Hände über den Kopf zusammenschlagen, wofür haben wir überhaupt so viel investiert in deine Ausbildung und jetzt willst du irgendwie alles wegschmeißen. Natürlich haben sie es so nicht gesagt, aber das war so ein bisschen das, was man rausziehen konnte. Willst du nicht studieren? Mach das als Hobby, als Plan B und wenn es funktioniert, hey, super. Na. Dann kannst du da was draus machen. Aber das kam halt für mich nicht in Frage. Ich habe dann mich für ein Studium angemeldet, für VWL.
Und auch was irgendwie das Medizin, ist, was irgendwie 12 Semester Wartezeit.
Medizin
oder so.
War dabei, nur meine Eltern halt so ein bisschen abzulenken, würde ich sagen. Ja. Weil ich hatte jetzt nie die Intention, VWL zu studieren. Ich war beim Vorstellungsding, bei diesem Kennenlernen, glaube ich, oder was es auch immer war. Und habe halt direkt gemerkt, dass es irgendwie nichts für mich halt ist. Und wir sitzen dann halt da in diesem Kreis und dann sagen die Leute halt, warum sie da sind. Und das war halt nicht so, dass einer gesagt hat, ich bin hier, weil ich liebe VWL, ich bin hier aus Leidenschaft und ich mag halt Leidenschaft, sondern das war halt so, ja, ich bin jetzt hier, weil ich bin 30 und meine Mutter hat mich jetzt rausgeschmissen und ich versuche jetzt mein Leben auf die Reihe zu bekommen.
Wahnsinn.
Und das ist halt, da habe ich mich so ein bisschen fehl am Platz gefühlt und bin dann nicht mehr hingegangen.
Aber lass mich nur ganz kurz, du hast irgendwo erzählt, du hättest dann aber trotzdem deinen Eltern jeden Morgen gesagt, tschüss, ich gehe an die Uni. Ey, war ein guter Tag heute an der Uni. Und so, wenn du zurückgekommen bist, aber bist dann halt Musik machen gegangen.
Ja. Also es
von so ein Doppelleben geführt.
So im Prinzip, ich habe ja dann noch einen Minijob gehabt an der in der Bäckerei, was auch echt ein Knochenjob war teilweise.
Ja.
Völlig unterbesetzt in einer Bäckerei, 30 Leute, also es war noch ein Café dabei und da habe ich halt auch schon gelernt, sage ich mal, wie es ist, hart zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Und ich habe dieses Geld dann natürlich auch direkt investiert.
Ja.
In Equipment oder was ich halt gebraucht habe. Ich habe ja keinen Laptop damals gehabt, sondern nur meinen Computer zu Hause und keinerlei Analog-Equipment und auch fürs Auflegen wollte ich erstmal mit einem Laptop anfangen, um reinzukommen und habe dann halt erstmal 3-4 Monate, 5 Monate hart gearbeitet, um mir halt das Anfangs-Equipment leisten zu können. Und ich meine, ich habe meine Eltern jetzt nicht belogen und gesagt, so hier, ich gehe jeden Tag in die Uni, weil ich konnte sie auch nicht belügen, weil ich ja nur zu Hause Musik machen konnte. Und das könnt ihr mir auf jeden Fall glauben, die haben das mitbekommen. So elektronische Musik mit Subwoofer und gerne auch mal laut gedreht, macht sich bemerkbar. Und es hat dann, ich meine, es ging alles so schnell. Ich musste nicht lange durchhalten in der Bäckerei, sage ich mal. Ich wurde dann irgendwann nach 8 Monaten haben sie mich tatsächlich gefeuert, weil ich einfach nicht mehr da war, weil ich halt schon beschäftigt war, durch Frankreich zu jetten und dann eine Tour in Australien gemacht habe und Postkarte von Shanghai an die Eltern und dann war es so, okay, Plan A funktioniert, glaube ich, eventuell doch. Ja. Das ging halt alles dann rasend schnell und dann hat sich das alles so in seine eigenen Bahnen gelenkt, aber ich habe halt von Anfang an gemerkt, dass das geht.
Ja. Ich find das so erstaunlich, dass deine Eltern sich da erst noch so ein bisschen gesträubt haben, weil du warst doch ganz klar auf dem Weg, eine Karriere in der Musik zu machen. Ist das dann diese Unterscheidung zwischen E- und U-Musik? Oder?
Ja, nee, also für sie gab es damals die Karriere in U-Musik nicht.
So tatsächlich.
Sie hatten ja keinen Bezug dazu. Sie kannten Pink Floyd, sie kennen die Beatles, so, sie waren ja auch mal jung und ich will nicht wissen, was sie da für eine Hippie-Zeit, ob sie da eine Hippie-Zeit durchgemacht haben, aber die waren halt schon, ist nicht so, dass sie völlig dagegen wären, gegen Unterhaltungsmusik oder dass sie keine Wertschätzung dafür haben würden und sie haben ja auch sehr, sie sind ja sehr auf mich zugegangen und sehr, sie unterstützen mich wahnsinnig, also es ist wirklich beachtlich, ich hätte das nicht unbedingt gedacht, dass da so ein Support auch von der Familie eben kommt oder so ein Interesse auch besteht.
Ja.
Dass man wirklich zusammensitzt und sich das durchhört und Feedback bekommt und man das analysiert und wie kann man da hier noch das mit dem Projekt verbinden. Also total, total engagiert auch, aber wirklich einen Monat nach dem Abi und ich habe mich leider nicht angestrengt fürs Abi. Ich bin selbst erstaunt, dass ich doch noch so flüssig durchgekommen bin. für teilweise die Prüfungen am Morgen davor gelernt. Und habe halt den Abschluss gemacht und direkt danach halt, das ist auch verständlich, man muss sich ja natürlich auch die Position der Eltern vorstellen, da kommt der Junge direkt nach dem Abi und will jetzt DJ werden. Ich würde jedem Elternteil erstmal stark empfehlen, vom Gegenteil irgendwie, oder zu versuchen, die Kinder vom Gegenteil zu überzeugen, weil das ist kompletter Schwachsinn, dass man sagt, ich will jetzt DJ werden und mach Karriere. Ich habe ja auch nicht grundlos gesagt, ich will eine Karriere in Unterhaltungsmusik machen. Ich hatte einen sehr akuten Grund.
Ja.
Und zwar, dass dieses Interesse bestand. Ich hatte diese wahnsinnigen Klickzahlen für jemanden, der keinen Cent in Promotion investiert, der keine Ahnung hat von Promotion zu dem Zeitpunkt, kein Facebook hatte. Ich hatte nur meinen Soundcloud-Kanal und habe Musik gepostet.
Ja.
Und die Leute kamen zu mir und dann kamen Blogs und haben darüber geschrieben und dieses Interesse. Und das war für alle so das neue Ding.
Mhm.
Ich meine, ich hatte einen Kumpel in der Bäckerei, der hat Zeitjobmäßig oder Teilzeit hat der bei Sony gearbeitet schon.
Ja.
Im Produktmanagement. Und das wissen die gar nicht, aber ich lag bei denen vor 3,5 Jahren schon mal auf dem Tisch. Ja. Und damals hieß es, kein Interesse, wir sehen da kein Potenzial. Also jetzt ganz hier unter der Hand, so, das müssen wir später nochmal besprechen, ob das rausgeschnitten ist. Nee. Wie es halt ist, so, wenn die Dinge halt so ganz am Anfang sind, dann ist es manchmal halt braucht man sehr viel Vertrauen, dass man da reinstecken muss. Und die Major Labels haben halt in der Hinsicht ein bisschen spät gezündet, muss man ehrlich sagen. Aber wer halt nicht spät gezündet hat, sind die jungen Leute, die da Potenzial gesehen haben. Auch relativ früh kam dann mein Manager auf mich zu. Ist auch der macht auch in München ein Label, Gomma Records, ist seit 15 Jahren dabei.
Ja. Unglaublich. Gomma Records ist ja auch eine Hausnummer, also in den elektronischen.
Eine Hausnummer auf jeden Fall. Also,
Musikbereich.
Es wäre nicht unrechtmäßig, auch mal Legendenstatus irgendwann zu ergreifen oder so, aber es ist halt, es hat sich sehr gut gefunden, weil die eben aus München sind, ich bin aus München und ich war sehr engagiert zu der Zeit auch schon, aber halt so ein bisschen naiv auch auf eine gewisse Art, weil ich natürlich keinen Plan hatte von der Musikindustrie. Ich wusste nur, hey, die wollen alle was von mir.
Ja.
Und auch dann kamen halt die Remix-Anfragen schon. Dann kam so langsam das Interesse, dass die Labels dann halt so gesagt haben, so okay, jetzt hat Robin Schulz hier Nummer 1 Sit, jetzt geht Felix Jähn auf Nummer 1. Und ich habe ja auch mit Felix Jähn dann einen Track und, keine Ahnung, mit Robin Schulz getourt. Und ich kenne die ja auch alle persönlich. Und es war einfach so diese Zeit, wo die Major-Labels dann halt aufgewacht sind. Und dann ging es halt wahnsinnig schnell.
Ja.
Da wurden Superstars geboren. Das sind Superstars.
Ja.
Und ich hatte halt, auf gewisse Sicht war mein Fehler damals, dass ich mich gegen den Kommerz gewehrt habe.
Ja.
Also ich wollte viele Leute erreichen, aber ich wollte nicht als kommerziell abgestempelt werden. Ich wollte respektiert werden für das, was ich mache, und ich wollte Anspruch in das investieren, was ich gemacht habe. Das heißt, anstatt Covers zu machen, also anstatt einen Hit mit Ain't Nobody zu landen, anstatt einen Hit mit Supergirl zu landen, anstatt einen Hit mit Sugar zu landen, war mein Anspruch an mich selbst, ich will einen Hit mit LCRW landen, ich will meine eigene Musik schreiben, ich will mich auch nicht ghost-producen lassen, ich will das durchziehen, ich habe den Background dafür, ich komme aus der klassischen Musik, ich bin hier nicht zum Spaß, so. Also ich nehme das ernst, und deswegen hat vielleicht bei mir einiges länger gedauert, weil die Stücke ja, die kamen ja dann auch, mein erstes Stück Paint the Sky, released bei Sony Columbia und Ultra, das ist ja schon gut gelaufen dann auch. Wir waren ja auch in den Airplay-Charts und wurde sehr positiv entgegengenommen. Aber natürlich war es halt zeitlich versetzt. Zu dem Zeitpunkt waren halt dann Kygo, Robin Schulz und Co. schon Superstars.
Ja.
Und ich kann es nur mal nochmal betonen, die fliegen in Privatjets rum, sitzen auf Millionenkontos und ja. Man muss sich aber halt entscheiden.
Auf den Weg dahin bist du auch.
Ja.
Na klar, ich meine, das ist ja auch verständlich, also gerade auch, wenn man so jung ist, dass man so eine künstlerische Integrität erstmal über alles stellt, als irgendwie schon von Anfang an wirtschaftlich zu denken. Das ist ja eigentlich, so ein wirtschaftliches Denken ist ja eigentlich, das kommt ja echt erst mit dem Alter. Das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Ja,
außer du hast halt wie Felix Jähn BWL studiert. Dann ist das natürlich, und du kommst aus einer Familie von BWLern. Und
ja, dann
Robin Schulz hat einen wahnsinnig harten Weg hinter sich. Ich habe mit ihm auch schon länger gesprochen. Der macht ja auch kein Geheimnis draus mehr mittlerweile, dass er halt wirklich vom Flaschensammeln kommt und hart da gearbeitet hat, und dann halt, wenn sowas halt funktioniert, dann freut man sich auch. Ich freue mich ja total für ihn. Er ist total bodenständig immer noch.
Ja.
Ich habe bei einem Festival, bei der Nature One habe ich ihn dann wieder gesehen. Letztes Jahr war das. Und dann hat er irgendwie seinen Laptop rausgeholt und macht auf einmal Painted Sky an und meint, ja, cooler Track, habe ich geschickt bekommen, gefällt mir super. Und so.
Ach, cool.
Also ist total bodenständig. Aber das stimmt halt, ich habe da halt, wenn man aus dem Haushalt kommt von klassischen Musikern, und beide meine Schwestern sind professionelle klassische Musiker, da fühlt man sich natürlich schon anders wahrgenommen oder man fühlt sich streckenweise nicht ernst genommen. Und das war für mich immer schon ein Riesenproblem, dass ich wollte mich selbst ja auch ernst nehmen. Aber es fällt mir schwer, halt mich selbst ernst zu nehmen, wenn ich erstens es gar nicht selbst schreibe, es nicht selbst produziere, auf irgendwelchen Ballermann-Partys den Clown mache und der Anspruch, der musikalische, halt komplett verloren geht. Und das war für mich halt keine Option, selbst wenn das bedeutet, nein zum schnellen Geld zu sagen.
Ja.
Weil natürlich, man muss irgendwo von ja auch leben, und ich kann mich beim besten Willen nicht beschweren. Ich hab schon vieles dann auch im Verlauf, vor allem dank meines Managements, auch richtig gemacht. Ich meine, ich habe dann meinen Plattenvertrag bekommen, bei einem sehr, sehr guten Label und wir haben denen halt auch nichts vorgespielt. Wir haben denen gesagt, hier LCRW, das soll letztendlich für mehr stehen, das soll für Anspruch an das, was wir lieben, stehen, Anspruch an die Musik. Und auch in der Umsetzung haben wir da halt dann wirklich tolle Leute noch mit ins Boot geholt. Ich hatte dann Studio Writing Sessions mit Tobias Kuhn, der dieses Jahr Produzent des Jahres in Deutschland ist und Hits für die Toten Hosen und Sportfreunde Stiller, also wirklich eine Hausnummer. Das war der erste, mit dem ich da im Studio gesessen habe, mit dem ich zusammen Musik geschrieben habe, die ich dann weiter produzieren konnte. Und also wirklich, bisher bin ich sehr zufrieden eigentlich mit dem, wie es gelaufen ist und weil ich immer halt die Kontrolle hatte.
Ja.
Und das ist ja so schwierig heutzutage, die Kontrolle zu behalten in so einer, gerade auch in diesem kommerzielleren Umfeld. Ich meine, ich bin kein Nischenmusiker, ich bin kein Szenemusiker. Es geht hier natürlich um Mainstream, es geht hier um Radio Energy, es geht hier um Charts. Das ist allen bewusst und es ist auch immer mehr hin zu Popmusik. Und das, ich habe mich damit halt auseinanderfinden können, weil ich halt für mich gemerkt habe, dass auch Popmusik Anspruch haben kann. Das sieht man auch gerade im Ausland, das sieht man in England, was die da teilweise an Popmusik auffahren.
Absolut.
Ja. Das sieht man in Amerika, wo sie die Popmusik, die maßgebende Musik ist für die Szenen, also wirklich, dass die Popmusik da Trendsets oder Pioniere da an Produzenten sind, während Deutschland ich am liebsten halt manchmal in dem kommerziellen Aspekt vergessen würde. Also es gibt viele deutschsprachige Musik, die super ist und auch viel deutsche Popmusik, die super ist, ohne Frage, aber gerade im Dance-Bereich wird halt oft die Abkürzung leider bevorzugt und auch vom Publikum, das muss man dazu sagen. Also es ist halt, ich spiele dann meine Festivals hier und ich stehe dann auch auf dem Line-Up wie gestört, aber geil und das mischt sich ja auch immer mehr und mittlerweile ist dann auch Massio Plex und Tale of Us, ich spiele jetzt am 2. Dezember mit Tale of Us, Armee, Marceo Plex, Ben Clock, also wo man sich komplett denkt, wie stellt sich das denn alles zusammen? Und dann siehst du ein Publikum, was erst kreischend vor gestört, aber geil steht und alle Texte mitsingt. Also es ist wirklich beachtlich. Die Jungs haben ein riesen Following und eine riesen Fanbase. Die rennen dann rüber und sind bei den coolen Kids von Marceo Plex und Tale of Us auf einmal. aber dass diese, ich meine, ich will jetzt überhaupt nichts dagegen sagen, dass halt auch so eine Musik erfolgreich wird, aber ich sehe mich halt da nicht.
Ja.
Ich sehe mich halt woanders. Ich versuche da halt das gute Songwriting am Leben zu halten und auch irgendwie Anspruch mit reinzubringen. Und auch deswegen sind die Lyrics, auch die jetzt kommen, die sind auch manchmal ein bisschen, gehen in eine abstraktere Richtung oder versuchen so eine gewisse Poesie mitzubringen.
Ja.
Ich meine, ich habe jetzt keine jahrelange Vorgeschichte im Lyrics schreiben. Ja. Ich habe natürlich auch erst im Laufe der Produktion mich damit auseinandergesetzt mit dem Thema.
Ja.
Und dann auch eben auch angefangen, halt sehr viel selbst Lyrics zu schreiben und auch in Zusammenarbeit mit anderen. Und da war halt immer schon eigentlich, das macht doch viel mehr Spaß und es ist doch so viel schöner, wenn es irgendwie um was Schönes geht, aber halt nicht auf so eine cheesy Art irgendwie.
Ja. Du bist ja auch großer Fan der Romantik, habe ich gelesen, also jetzt total, was die klassische Musik betrifft.
Total.
Chopin, Schubert, Debussy ist ja glaube ich auch noch Romantik.
Debussy, Ravel, das geht endlos weiter.
Ja. Das ist ja so, das versuchst du aus. Ich fand es ganz schön, du hast irgendwann mal gesagt, was du gerade aus der Romantik und gerade da gelernt hast, oder was da so spannend war, waren die Harmoniefolgen und Spannungsbögen. Das hast du da so aus der Musik, versuchst du jetzt quasi rüberzunehmen, rüberzuretten.
Auf jeden Fall, ich meine, da kann man so viel draus lernen. Das sind Komponisten, die in dieser Form und mit dieser Musikalität wahrscheinlich sehr, sehr lange nicht mehr unter uns weilen werden.
Ja.
Und es gibt ja so viel Repertoire und ich höre das ja tatsächlich auch. Ich höre nach wie vor klassische Musik, habe eine wahnsinnig, ich glaube, die Bindung, die ich zu klassischer Musik habe, ist mittlerweile enger als jemals zuvor. Ich kann mittlerweile 10 Stunden im Studio sitzen und an Techno-Beats basteln oder an House-Beats und keine Ahnung was, und dann komme ich nach Hause und kann halt trotzdem noch 2-3 Stunden Klavier spielen, einfach zum Runterkommen.
Ja.
Ich versuche halt mein ganzes Leben jetzt mit Musik auszufüllen. Und da ist die Romantik halt die, wo es halt wirklich so, da ist der direkteste Kontaktpunkt, was Musik angeht. Und es kommt natürlich immer cooler, wenn man sagt, so, ja, also ja, Pink Floyd, größte Inspiration oder ja, ihr wisst, was ich meine. Aber ich will da mich jetzt auch gar nicht irgendwie verstecken und es soll auch gar nicht hier irgendwie eine Fake-Story sein, sondern es geht halt wirklich darum, dass da eine tiefe Bindung ist und das durch die aromantische Musik halt sehr, sehr, es wird sehr bildhaft, wenn ich es höre. Also ich sehe Bilder vor mir und das kann ich dann, diese Bilder kann ich mir dann merken und im Studio versuche ich halt es zu schaffen, dass die gleichen Bilder durch die elektronische Musik entstehen und ich finde zum Beispiel auch, dass ich das dann also für meinen Anspruch sehr gut umsetzen konnte mit Painted Sky, auch mit dem Text und mit den Harmonien und es ist alles nicht der klassische Popsong, sondern es bringt sehr viel romantische Farbe mit und sehr romantische Klänge und es soll auch so ein bisschen Melancholie und Euphorie mit reinbringen und die Spannungsbögen sind natürlich auch, ich meine, ich komme aus der klassischen Musik und alles, was ich über Musik weiß bisher, basiert auf klassischer Musik. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ich eine klassische Symphonie morgen komponieren könnte, aber ja, vom Gefühl ist es ist die Leidenschaft kommt daher und das Gefühl für Musik und das versuche ich halt zu übermitteln mit meiner Musik dann letztendlich.
Vielleicht war die Romantik, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum die dich dann so begeistert hat oder so, weil die, finde ich, in der Klassik etwas ist, wo man am ehesten, wenn man es wollen würde, so ein bisschen Songstrukturen raushören kann. Also wo die Musik plötzlich viel ja songmäßiger wurde im Grunde genommen.
Total. Ich meine, Schostakowitsch und Bartok ähneln wahrscheinlich dann eher Techno-Stücken. aber das ist eben auch das, was dann die Verbindung so nahelegt irgendwie. Mhm. Dass diese Songstruktur auf jeden Fall gegeben ist, gerade auch bei Chopin. Ich meine, Chopin ist da das beste Beispiel. Und ich spiele auch am Klavier, also die meisten Stücke, die ich da am Klavier spiele, sind Chopin-Stücke. Ja. Er ist auch der Lieblingskomponist von meiner Mutter und da ist natürlich schon dann von Anfang an habe ich das halt viel gehört, ja, weil sie noch früher sehr viel gespielt hat. Und es geht halt tatsächlich Hand in Hand. Und gerade auch dieses, das, was jetzt früher war, dieses Deep House-Ding, wovon ich ja eigentlich auch weggehe, da würde ich auch noch gerne drüber reden, was da jetzt eigentlich kommt. Aber bei diesem Deep House, was wir damals gemacht haben, das ist genau dieses romantische Stimmungsgefühl, diese Melancholie, diese Wärme. Und das hat sich auch so perfekt ergänzt, weil viele der Stücke am Anfang waren ja Remixe. Ja. Dieses ganze Genre basiert auf den Remixen meiner Meinung nach. Und es war halt, das Prinzip war recht simpel. Man nimmt irgendwie diese traurigen Frauen- oder Männerstimmen, die traurigen Gitarren. Pray and See ist, glaube ich, ein Lied über den Tod. Ja. Und dann macht man einen Clubbeat drunter. Ich meine, auch wenn viele, viele gestandene Musiker total dagegen gehetzt haben, ja, da muss man erstmal drauf kommen. Und dass es dann auch noch so gut funktioniert, es ist, ich musste mich dagegen sehr viel Vorwürfe auf jeden Fall rechtfertigen. So, ja, ah, ihr setzt doch nur ein Beat drunter, ihr seid doch faul. Und bei vielen trifft es zu. Aber wenn man dann halt die Gitarren und die traurigen Stimmen selber schreibt, dann ist es natürlich eine andere Sache. Aber eben diese, ja, diese Wärme, die da ausgestrahlt wird und dieses Wehleidige. Eigentlich ist Deep House ein Klagelieder, könnte man sagen. Genau.
Und dann bist du auf jeden Fall, also dann, du hattest dann ein Management, du hattest einen Labelvertrag, du bist dann plötzlich auch getourt, hast eine Asien-Tour, eine Australien-Tour gemacht irgendwie und hast jeden Abend aufgelegt und bist irgendwie um die halbe Welt gejettet.
Ja.
Und hast du jetzt auch schon mal erzählt, irgendwann gedacht, so jetzt habe ich aber viel mehr Bock, irgendwie nicht nur zu remixen, sondern auch eigene Songs zu machen und hast dann sehr konsequent damit angefangen, Songs zu schreiben, Songs zu produzieren und auch zu veröffentlichen. Was würdest du sagen, was ist jetzt so, also jetzt warten natürlich alle auf ein Album, dass jetzt ein Album von dir kommt und was würdest du sagen, ist jetzt, wenn man so dein Instagram-Account zum Beispiel anguckt, du bist auch immer in Hamburg im Studio, in Berlin im Studio, in München im Studio, irgendwie scheinst auf der ganzen Welt irgendwie Studios zu haben, in London mit Sophie Alice Baxter irgendwie was aufgenommen und so. Was ist denn so der jetzige Stand sozusagen von LCAW und vor allem, hast du ja auch gerade eben gesagt, dass du da sowieso gerne drüber reden würdest. Wie geht das weiter? Was ist so, wie stellst du dir die Zukunft dieses Projekts vor?
Ich meine, niemand kann stehen bleiben und erwarten, dass die Leute mit einem stehen bleiben. Und auch, wie gesagt, du hast schon erwähnt, vor 2 Jahren waren dann tolle Welttourneen dabei und ganz viele schöne Dinge sind passiert. Irgendwann muss man halt schauen, okay, wo will ich als Künstler hin, wofür will ich stehen, wie soll es weitergehen? Ich mache das jetzt seit 4 Jahren, ich habe 4 Jahre davon Deep House gemacht und ich bin halt der Meinung, dass auch soundtechnisch so ist mehr drin, ich kann ja mehr. Mhm. So, der Meinung bin ich einfach und deswegen ist der Ansatz dann gewesen, so überlegen wir uns, was könnte man noch irgendwie ausprobieren? Und auch die letzten 2 Singles gehen ja schon in so eine neuere Richtung. Ich habe jetzt für die letzte habe ich mit der Backing-Band der ehemaligen von Amy Winehouse gearbeitet und habe alle Instrumente, alle Parts sind live eingespielt, vorher geschrieben und dann halt aufgenommen. Und dass eben diese Funk-Elemente mit reinkommen, diese Disco-Elemente, weil auch Disco-Musik habe ich einen totalen Bezug zu. Ich meine nicht immer, das ist jetzt nicht, wo ich 10 Jahre schon drin stecke, sondern seit 3 Jahren eigentlich, seitdem ich halt Matthias von Gomma Records getroffen habe, der ist ja gestandener Disco-Produzent und steht für Disco und das ganze Label dreht sich um Disco. München war eine Disco-Hauptstadt mal.
Absolut, der Munich Sound, so hieß es ja früher sogar.
Der also Munich in den 80ern, Sound,
gibt's den Moroder Dokus, erfunden hat.
Ja, gibt's Dokus drüber, wirklich wegweisend auch für Popmusik letztendlich und wahnsinnig tolle Sachen sind da passiert und auch Disco hat so viel interessante Aspekte und ich habe mich dann halt eben immer mehr reinfuchsen können und damit auseinandersetzen können und mich ans Klavier setzen können und irgendwie so funky Riffs spielen und was auch immer, dass man auch in eine komplett neue Harmonielehre reinkommt. Das ist einfach wahnsinnig spannend für mich gewesen und ich habe das dann auch so ein bisschen als Herausforderung gesehen. Und jetzt habe ich so erste Schritte schon bin ich gegangen mit den letzten 2 Singles eben, auch wie gesagt Staring at the Sun vermischt dann dieses Indie-Musikbild, sage ich mal, was die Stimmen angeht. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich hier mit den Soul-Sängern auffahren, das ist nicht der Plan. Sondern es geht darum eigentlich, die Deep-House-Struktur zu ersetzen mit einer Disco-Struktur. Dass man aber trotzdem das, was Melodien gibt und die Stimmen am Leben erhält, das, was irgendwie Deep-House ausgemacht hat damals, dass man eben diese Gegensätze hat. Ich sing über den Tod, aber kann dazu tanzen. So, dass dieses Gefühl soll bestehen bleiben. Und deswegen ist es halt, geht es darum, dem Ganzen so ein neues Gewand zu geben. Und es ist jetzt natürlich der Wahnsinn, dass es da auch zu dieser Zusammenarbeit kam mit Sophie Alice Baxter, die ja auch eine Disco-Legende ist. Die hat ja Riesenhits. Ich meine, vielen sagt wahrscheinlich der Name Sophie Alice Baxter jetzt nichts, aber ich meine, Murder on the Dance Floor ist einfach ein Klassiker.
Überhit.
Ja, auch auf Spotify, in meinen ganzen Back to the Zeros oder wie sie die Playlist nennen, ist überall Sophie Alice Baxter dabei. Und dann auf einmal, bevor man es überhaupt realisieren kann, sitzt man im Studio mit ihr. Und haben da eben auch dran gearbeitet, weil da, glaube ich, ein Händchen für auch diese Disco-Musik, gerade auch durch die Einflüsse, weil Matthias nimmt es sehr ernst, dass er mir halt, also er hat verstanden, dass ich gerne Anspruch an die Musik haben möchte und er hat mir dann auch sehr viel eben beigebracht und schickt mir ständig Dokus, die ich anschauen soll oder Musik, die ich anhören soll oder dass man immer in diesem Status ist, dass man lernen kann. Und ich meine, es ist fast euphorisierend, so ein neues Genre in sich aufsaugen zu können und versuchen, daraus was Neues zu kreieren und ich meine, die Hauptaufgabe ist Disco in modern. Das ist 2017. Es gibt immer wieder in den Szenen Comebacks, sage ich mal. Gab ja auch 2009 New Disco Revival. 2013 gab es auch New Disco Revival. Und jetzt will ich mir so ein bisschen die Aufgabe stellen, es wirklich auch mal auf der Pop-Ebene zu probieren. Und wir haben eben tolle Features da und wir haben viele Tracks sind schon fertig und es rollt einfach und es macht Spaß und im Studio und ich kann Stunden im Studio sitzen und es macht Spaß und ich spiele Basslines ein und ich kann Funk-Riffs einspielen und es passt sehr gut zusammen. Es ist sehr stimmig.
Wird das denn dann ein Album am Ende des Tages? Werden wir bald ein LCRW-Album käuflich erwerben können?
Das muss dann letztendlich auch natürlich mein Label mitentscheiden. Aber es gibt genügend Musik, um mehrere Alben zu füllen. Also es ist die Aufgabe eines Produzenten ist ja auch schreiben, schreiben, schreiben. Und ich sehe mich ja auch selbst irgendwann mal als diesen diesen alten Typ, der im Studio sitzt und mit den jungen Talenten halt Stücke schreibt, produziert und das Allround-Paket halt irgendwie mitbringt. Ja. Und deswegen muss halt viel Musik entstehen, um bessere Musik zu machen. Und man kann auch nicht erwarten, dass man ein Stück macht und das ist der Überhit, sondern man muss halt 50, 100, 150, im Idealfall 1000 Stücke schreiben, damit das beste Stück dabei ist. Und das ist gerade so die Aufgabe, deswegen mache ich auch viele Writing-Sessions, fliege nach London, nach New York, um mit Leuten zu schreiben, ich bin ganz viel in Stockholm, um mit Leuten zu schreiben. Also ich bin jetzt nicht so aktiv auf Social Media leider, wie ich das wahrscheinlich sein könnte. Aber ich bin ja ständig unterwegs und bin ständig im Studio und arbeite ständig darauf hin, um den Leuten wieder was wirklich Spannendes, Neues zu bieten. Weil man einfach merkt, dass das Interesse an diesem Deep House, auch durch den Erfolg von Robin Schulz natürlich und von den anderen, ist das Interesse halt so ein bisschen gesättigt. Und ich habe nach wie vor, liebe ich die Musik zu hören, so auch mit Deep House, und es entsteht ja auch immer noch viel. Ja. Aber es muss halt weitergehen und es muss was Neues kommen. Und ich will jetzt nicht in 10 Jahren noch Deep House machen, sondern ich will halt ausprobieren. Und irgendwann macht es dann hoffentlich Klick bei den Leuten auch.
Du hast mal in irgendeinem Interview gesagt, dass du dir auch vorstellen kannst, jetzt nochmal das Musikstudium aufzugreifen und dann später irgendwie Klassik und Moderne zu verbinden.
Ja, ich 5 Minuten nachdem das Interview veröffentlicht war, kam der Anruf vom Label, du studierst jetzt erstmal lange nicht. Also da war ich ein bisschen voreilig.
Okay, ich verstehe sehr gut.
Ich meine, da zeitlich, das wäre Katastrophe.
Cool. Dann können wir auf jeden Fall noch eine Menge von dir erwarten. Das finde ich sehr aufregend. Es hört sich sehr aufregend an, gerade dass du immer auch versuchst, die Musik eben wirklich auch zu begreifen und zu analysieren. Das ist sicherlich auch diese Abstraktionsfähigkeit, Musik eben so zu abstrahieren, ist was man, glaube ich, aus der Klassik auf jeden Fall mitbringt, was man da auf jeden Fall sehr beigebracht kriegt auch so. Das ist echt super, das dann so anwenden zu können. Was ich ganz interessant fand, du hast ja angefangen mit Remixen und hast einfach mal so geremixt, ohne dass du irgendwie gefragt hast oder so. Jetzt ist ja deine letzte Single Painted Sky, waren ja auch ein paar Remixe drauf von anderen, von Dinner Date, von AO. Wie ist das denn jetzt auch so selber geremixt zu werden? Also kannst du jetzt in etwa empfinden, wie es sich anfühlt, wenn du mal Acts geremixt hast?
Ja, ich meine, manchmal denkt man sich so, geiler Remix irgendwie, so hätte ich jetzt in der Fassung nicht erwartet. Ich meine, als ich den Arrow-Remix gehört habe, dachte ich mir auch so, okay, sowas habe ich jetzt auch noch nicht erwartet, dass er kommt. Und dann hört man auch manchmal Remixe, wo man sich denkt so, also sowas hätte ich mich jetzt nicht getraut abzugeben. Aber wo dann das Label sagt, oh, bestes Lied seit 100 Jahren, lass es unbedingt nehmen. Ich meine, es ist strange, sag ich mal. Es ist, ich weiß es nicht. Ich kann mittlerweile sehr gut die Künstler nachvollziehen, die ich geremixt habe. Ja. Gerade die, wo es jetzt nicht unbedingt geklärt war, ob man das jetzt machen darf oder nicht. Wenn die halt Stücke hören, die geremixt wurden und sich halt so denken, musste das jetzt sein? Ja. Ich meine, ich hatte da sehr positive Erfahrungen. Ich habe London Grammar hat meinen Remix gepostet und letztendlich damit auch dazu beigetragen, dass das Ding so durch die Decke ging. Ja. Und auch Dorta hat mir eigentlich noch per E-Mail mitgeteilt, dass sie den Remix super finden und dass sie ihn offiziell rausbringen wollten eigentlich. Der Verlag hat sich leider damals quergestellt, weil der den wirtschaftlichen Aspekt nicht gesehen hat. Ja. Aber ansonsten, ich meine, ich finde das Remix nach wie vor einfach eine super Sache. Ich finde das, ich stehe da voll dahinter. Ich mache auch jetzt bald wieder Remixe. Da kommt auch wieder was, weil ich auch gemerkt habe, dass ich selbst einfach total Spaß dran habe und auch geremixt werden. Ich kann natürlich auch jetzt noch mehr eigentlich als früher aussuchen, wen will ich denn eigentlich als Remixer haben. Mhm. Und dadurch, dass ich jetzt auch spannende Features habe, Also jetzt auf der nächsten Single am 17. November ist Who Made Who drauf, was einfach eine Kultband im kleinen Umfang ist natürlich, aber die von vielen, vielen tollen Musikern einfach wahnsinnig geschätzt wird und was mir Möglichkeiten gibt, Leute, die ich bewundere, musikalisch für Remix zu engagieren. Und da sind wir jetzt gerade dran. Ich kann da leider noch nicht irgendwie jetzt sagen, wer da dabei sein wird. Aber da sprechen wir auf jeden Fall mit sehr, sehr spannenden Leuten. Und auch mit Sophie Ellis-Bexe, dann sehe ich da sehr viel Potenzial, da wirklich geile Remixe zu bekommen. Weil das ist natürlich als Remixer, muss man sich das dann auch überlegen. So, warum will ich den Remix machen? Und da habe ich dann halt auch Erfahrungen drin, weil ich bekomme dann ein Stück geschickt und ich schaue mir an, okay, wer ist das? Ist das ein Feature-Artist oder ist das, also wenn ich für einen Produzenten einen Remix machen soll, dann muss das Feature gut sein.
Ja.
Weil sonst sehe ich da nicht sonderlich viel Sinn. Und also viele Faktoren spielen da halt mit und wenn man halt auch darauf hinarbeitet, bei seinen eigenen Produktionen diese kleinen Punkte interessant zu gestalten, dann kann man auch schon von den ersten Sekunden an, sage ich mal, in Betracht zu beziehen, dass man interessante Remixer bekommen will.
Ja.
Und deswegen, ja.
Mal gespannt, wer da noch kommt.
Ja.
Wir haben eine Rubrik, wir haben eine Rubrik, die kommt jedes Mal vor, die nennt sich Skipper. Und da suche ich Songs aus und sage die meinen Gästen in der Hoffnung, dass das Songs sind, mit denen die was anfangen können oder die sie irgendwie begleitet haben oder so. Jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich da bei dir vor einem Rätsel stand, weil ich mich mit Klassik wirklich, also gar nicht auskennen, wäre schon geschmeichelt. Ich bin wirklich ein absoluter Klassik-Superloser. Es gibt, glaube ich, wenn man mich fragt, was magst du an Klassik, dann nenne ich irgendwie immer die drei gleichen Sachen und hoffe damit irgendwie mich durchwurschteln zu können, die ich jemals gehört habe und die ich auch gut fand, aber ich kenne mich wirklich, also ich kenne mich -10 aus, ich kenne mich gar nicht aus. Deswegen habe ich mir heute gedacht, wenn ich schon mal so einen Experten da habe, der auch so in den höchsten Tönen für diesen Part von Musik schwärmt, ob du uns einfach sagen kannst, die 5, sagen wir mal, klassischen Stücke, die irgendwie, die jemandem, der keine Ahnung davon hat, einen Zugang zu Klassik am besten erklären oder am besten nahe bringen. Oder was wären so die fünf klassischen Stücke, die du jemandem empfehlen würdest, dass du dir sagst, hör mal zu, ich habe echt gar keine Ahnung von Klassik, bitte hilf mir. Welche 5 sind die, außer denen, die täglich irgendwie als Handyklingelton zu hören sind, die man hören muss, um irgendwie die Schönheit von Klassik zu begreifen?
Ich verstehe, was du meinst, aber auf die Art, ich meine, du kannst ja auch nicht zu jemandem gehen, ich habe keine Ahnung von Rockmusik.
Ja.
Erklär mir 5 Stücke, die Rockmusik erklären.
Doch, kann man.
Kann
man, glaube ich, ja.
Dann ist bei klassischer Musik eventuell ein bisschen komplizierter. Ich kann ihm sagen, wie er meine subjektive Wahrnehmung von Klassik verstehen kann.
Ja, klar.
Das kann ich gerne. Ich meine, da gibt es, das hängt natürlich auch davon ab, welche Instrumente man schon allein mag. Und meine Favoriten sind halt einfach das Klavier auf jeden Fall. Also mein Lieblingsinstrument ist das Klavier. Und das meiste, was ich an klassischer Musik noch höre, ist auf dem Klavier gespielt. Und das Cello und auch die Bratsche. Also alles, was so ein bisschen tieferen Klang mit sich bringt, was so ein Volumen mit sich bringt.
Mhm.
Und wenn man die Favoriten dann durchgeht, dann gibt es zum einen die G-Moll-Ballade Nummer 1 von Chopin zum Beispiel fürs Klavier. Ich habe auch auf meinem Handy, das kann ich schnell auf der Offline-Spotify-Playlist schauen, wer die gespielt hat, eine sehr gute Aufnahme. Oder ansonsten kann ich schon mal weitermachen, während ich suche. Ansonsten gibt es das Rachmaninoff-Konzert Nummer 2, was auch eins meiner Lieblingsstücke ist, was ich rauf und runter nach wie vor hören kann. Genau, die Ballade Nummer 1 in G-Moll, Opus 23 von Chopin, gespielt von Arturo Benedetti Michelangelo.
Okay.
Gleich ins Detail gehen. Nee, ich habe hier meine kleine Klassik-Playlist, die mich motiviert.
Ja.
Genau, ansonsten gibt es das Klavierkonzert Nummer 2 von Rachmaninoff in C-Moll, gespielt von, also die Aufnahme kann ich empfehlen, von Katja Bunyatishvili. Wirklich der Hammer. Von Anfang bis Ende. Ich meine, das sind dann halt auch Stücke, die ein bisschen länger dauern. Da kann man sich dann auch mal gern abends mit dem Rotwein hinsetzen und dann einfach mal Play drücken und schauen, was passiert.
Ist das denn, hörst du denn auch, also das, wie gesagt, ich habe Ich habe schon mal Klassik gehört und so, aber mein Klassikverständnis ist sehr, sehr gering. Hörst du das, natürlich hört es sich anders an, wenn das andere Leute spielen, aber es ist ja immer die gleiche Partitur und die Pausen sind ja quasi auch in der Partitur schon vorgegeben, wann die gesetzt werden müssen und so. Wie krass unterscheiden sich klassische Aufnahmen nur durch die Interpreten?
Wahnsinnig. Also ich meine, jeder Interpret spielt ja anders und gerade bei den Großartigen haben sie halt auch bestimmte Merkmale, die sie noch besonders auszeichnen. Ich meine, ich habe Martha Argerich zum Beispiel live gesehen, eine Pianistin, und es war der Wahnsinn. Es war wirklich so musikalisch, wie wahrscheinlich selbst die Komponisten, die Stücke geschrieben haben, nicht erwartet haben, dass man das so spielen kann.
Ja.
Oder ich habe auch jetzt ziemlich oft, mein Vater ist riesen Yuya Wang-Fan, so eine ganz junge Pianistin, die krasseste Technik hat, die auf dem Klavier wahrscheinlich jemals es gab. Da gibt es auf YouTube Top 10 Videos mit den schnellsten und technisch anspruchsvollsten Finales, die sie gespielt hat. Also wirklich, wo man, die Kamera kann ihre Finger nicht mehr erfassen, so schnell rattern die runter und es ist, geisteskrank. Ich glaube, ein anderes Wort beschreibt es nicht besser. Und zu ihrer Show gehört dann halt auch, dass sie sehr knappe, farbige Kleider anhat.
Ja.
Und High Heels. Und also wirklich so das Powerbild von einer Frau, wie die auf der Bühne geht und einfach die Bühne beherrscht und das Klavier beherrscht. Das ist der Wahnsinn. Und die Interpretation letztendlich macht die Aufnahme aus.
Ja.
Darum geht es ja.
Ja.
Auch ich kann mich ja nicht hinsetzen und ein Stück spielen und sagen, so hier, ich habe es gespielt, wie der es gesagt hat, weil ich die Pause eingehalten habe. So.
Ja.
Du kannst die Pause auf 10 verschiedene Arten einhalten. Und auch klassische Musik ist ja sehr viel flexibler.
Ja.
Ich meine, bei meiner Musik, das sind Produktionen, ich habe das jetzt noch nicht live auf die Bühne gebracht, aber du hast halt ein Tempo, woran du dich hältst, mit dem du durchrackerst. Die meisten Popstücke haben 4 Akkorde und bleiben bei den 4 Akkorden.
Ja.
Während klassische Musik sich dann noch viel mehr mit Phrasierung auseinandersetzt, mit Pausen, mit Atmung, das spielt alles zusammen. Das ist die Leute, die da wirklich die besten Musiker, klassischen Musiker unserer Zeit sind, die werden erst nach 30 Jahren Musikausbildung so genannt.
Ja.
Also es ist eine ganz andere Welt einfach, das ist nicht vergleichbar. Und vor allem, dass sie auch jedes Mal sich hinsetzen und das Gigante spielen können. Die touren ja dann und in der klassischen Musik schaut es so aus, dass sie ihren Tourplan 4 Jahre im Voraus schon wissen. 5 Jahre im Voraus teilweise bei den Stars.
Ja.
Die wissen, wo sie heute in 5 Jahren ihr nächstes Konzert spielen.
Ja.
Und müssen dafür das Programm beherrschen. Und es dann halt bei 100 Konzerten im Jahr perfekt aufführen.
Mhm.
Und ich habe viele von den Interpreten, die ich da so wahnsinnig toll finde, mehrfach auch im Konzert gesehen und das war immer der Wahnsinn.
Ja.
Immer der Wahnsinn, immer oberstes Niveau, also wirklich so harte Arbeit steckt da dahinter.
Ja.
Ist echt, ja.
Wow, na, also vielen Dank, dass du mir das jetzt mal ein bisschen erklärt hast. Jetzt verstehe ich es auch mal ein bisschen mehr. Für mich hört sich so ein bisschen an wie, also so empfinde ich auch ein bisschen Jazz. Also wenn man jetzt so von wirklich so High-Level-Jazz irgendwie spricht und so, da ist das, es gibt ja auch ein paar Standards, die alle spielen, aber es klingt natürlich auch von jedem anders und so.
Jazz geht nochmal weiter, weil da ja dann auch irgendwann die Improvisation mit reinspielt. Genau. So der Super-Jazzer, der kann improvisieren und der spielt es nicht. Ich glaube, da ist die Challenge, es eben genau so zu spielen, wie es nicht dasteht.
Ja.
Und ich meine, ich finde Jazz super, ich finde es total interessant.
Ja.
Ich höre Jazz, wenn ich eine Musik hören will, die ich absolut nicht verstehe, weil es auch angenehm ist. Ich meine, man steht bei Popkonzerten, bei tollen Bands und man analysiert am fließenden Band die Musik und welche Snare hat er hier verwendet und welche Hi-Hat und okay, hier die Bassline.
Ja.
Und auch bei klassischer Musik ist ja ein Bezug da, das heißt, man hat so ein gewisses Verständnis da, aber dann sitzt man halt bei Jazz da und denkt sich so, ich kann auch mal Musik hören und es ist nur Musik hören und nicht analysieren.
Ja.
Und das Jazz natürlich auch noch so eine Musikrichtung, wo es teilweise ins Geisteskranke abdriftet, aber auf eine sehr positive Art.
Total. Na, das, was für ein spannendes Gespräch über Musik. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Leon.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich wünsche dir allen Erfolg. Ich wünsche dir alle Robin Schulz-Millionen der Welt. ich hoffe, dass das irgendwie schnell kommt.
Ich fordere die direkt ein. Per Handynummer. Die Nummer laut. Na, okay. Ja,
sehr gut. Nee, und das ist echt ganz, ich finde das wahnsinnig spannend. Ich könnte noch stundenlang mit dir irgendwie weiterreden, weil ich finde das total geil, Musik so zu analysieren und so. Das finde ich irrsinnig aufregend. Ja. Deswegen komm bitte gerne sehr bald wieder.
Mach ich gern.
Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja, danke, dass ihr mich auch hier so lange darüber habt labern lassen. Ich krieg auch nicht immer die Chance, so lange über Musik zu reden, außer mit mir selber.
Das kannst du jetzt deine Mutter anhören und dann sagt die, ob das okay war oder nicht. Ob du da irgendwas
Sie
wieder zurücknehmen
ist sehr
musst.
Kritisch bei diesen Dingen. Ich muss immer schicken, ob ihre Rolle wirklich akkurat dargestellt wurde.
An dieser Stelle nochmal liebste Grüße an die Frau Mama.
Liebe Grüße an die Mama. Ja.
Ja, und auch bis ganz bald.
Bis bald.
Tschüss, liebe Hörer. Tschüss.
Songpoeten ist ein Podcast von Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Demar, moderiert von Nils Bogelberg und produziert von Maria Lorenz Pulatis.de. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony Music Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song, wann immer, wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.